Für die Theater der Stadt geht's ja nun Corona hin oder her in die neue Spielzeit. Heute werden wir mit einer Delegation der Volksbühne besprechen, wie deren Ensemble mit den Herausforderungen rundherum umgeht. Und dazu ganz, ganz herzlich willkommen Theresa Schergaut, die ist Schauspielerin und war gerade premierentechnisch mit Iphigenie zu erleben. Und wir haben direkt aus den Proben bei uns den Regisseur Thorleifur Örn Arnarson. Und was da ansteht, seine Premiere kommt nämlich noch, das erfahren wir von den beiden. Ganz, ganz herzlich willkommen auf der Radio 1 Bühne. Wie schön, euch zu sehen. Hallo, liebe Theresa, lieber Thor. Wir sind schon bei Thor. Statt Thorleifur. Vielen Dank dafür. Du bist wirklich direkt aus den Proben gekommen, ne?
Ja, wir zielen jetzt auf unsere Premiere und da wird ja morgens und abends geprobt und dazwischen wird geprobt.
Ja, und dazwischen wird gelegentlich mal ein Interview gegeben und das finde ich sehr, sehr gut. Danke für euren Einsatz. So, Theresa, du warst Teil des Auftakts der neuen Spielzeit bei euch an der Volksbühne. Premiere von Iphigenie war am 11. September.
Genau.
Wie war's denn für dich? Also Premiere bestimmt toll und ihr habt euch bestimmt wie Bolle gefreut, dass ihr wieder raus durftet und Publikum da war, aber das Haus ist halb leer, ne?
Ja, also es waren schon mehr Menschen da als bei den Proben auf jeden Fall. Also
wie gut.
Eine Kollegin meinte, da saßen irgendwie 10 Menschen im Publikum bei einer Probe und sie meinte, so in etwa wird das Gefühl auch bei den Vorstellungen werden. Und dann waren wir doch überrascht, wie gut das Publikum das Stück aufgenommen hat und dass man Menschen hört und auch sieht ja dann, also doch, 170 ist besser als 10 und das war...
Ja, auf jeden Fall. Das denke ich ja auch. Das ist ja sowas, was euch alle eint, egal an welchem Haus tätig. Wir haben ja auch schon Kollegen von euch von anderen Häusern hier im Gespräch gehabt und die haben durch die Bank natürlich alle gesagt, besser wenig Publikum als keins. Alle haben sich gefreut, dass sie endlich wieder raus durften, so ein bisschen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie ist es als Schauspielerin? Wie fühlt man sich dann so auf der Bühne? Ist es anders?
Ja, also energetisch fühlt es sich schon merkwürdig an, weil man nicht so einen voll gespannten Raum hat, sondern eher so, da ist jemand, wie hier eigentlich ein bisschen, wobei hier kommt es mir noch voller vor. Aber
herzlich willkommen in der Volksbühne.
Wie bei uns.
Wir machen eine kleine Volksbühne Open Air. Wir machen alles möglich für Sie.
Ja, aber wir stecken viel Energie in den Abend und wir haben auch Live-Musik auf der Bühne, dass wir versucht haben, das durch unsere Energie auszugleichen, was an Publikumsenergie fehlt.
Ja, man muss ja das Beste daraus machen, aber mir ist einfach wichtig, dass wir so ein bisschen rausstellen, fürs Publikum ist es, das kann jeder erleben, der dabei ist, schwierig, aber für euch ist es eben auch total anders, ne? Aber nichtsdestotrotz, wir müssen alle das Beste daraus machen. Iphigenie ist ja eigentlich so ein klassischer Text, eine klassische Tragödie. Die Überschreibung des Stoffes in der Volksbühne heißt Traurig und geil im Taurerland. Was für eine Iphigenie erleben wir denn da bei euch im Stück?
Im ersten Teil spielen wir relativ klassisch Iphigenie in Aulis. Also die junge Iphigenie kommt nach Aulis und denkt, sie wird heiraten und in Wirklichkeit gibt es eine Intrige und sie soll geopfert werden, denn sie ist eine Jungfrau und wenn sie geschlachtet wird, dann können die Männer in den Krieg ziehen. Das spielen wir auch so und dann gibt es ja den wunderbaren Moment der Entrückung. Die Göttin rettet in allerletzter Sekunde das Opfertier vom Altar. Und Iphigenie landet im Taurerland und bei uns hat sie dann eine neue Sprache und sie hat sich auch vervielfacht. Also aus einer Iphigenie sind dann 5 geworden, die alle in Brautkleidern, so sitzen gelassene Bräute, die Bühne stürmen.
Wow, okay. So, wenn man jetzt nicht Lust hat, sich das anzugucken, weiß ich ja irgendwie nicht. Was würdest du sagen? Was ist für dich persönlich oder was denkst du, was ist für die Theaterbesucher? Was ist an der Iphigenie für heute noch interessant? Welche Rolle spielt sie vielleicht für Frauen heute oder könnte sie spielen?
Also für uns macht es am interessantesten das tradierte Rollenbild, das mit der Iphigenie transportiert wird oder das für alle so präsent ist im Kopf, die Reine, die Hehre, die Unschuldige, dass wir das brechen. Also wir wollten uns mit dem beschäftigen und deshalb gibt es diesen zweiten starken Teil mit Texten von Stefanie Sargnagel, um genau dieses Bild uns vorzuknöpfen und drauf zu boxen. Und das macht dann durchaus Spaß, weil man merkt, okay, diese Iphigenie ist vielleicht gar nicht so her und rein und hat auch andere Bedürfnisse und interessiert sich auch für Jungs und für Essen und ja, ist trotzdem depressiv natürlich, weil sie eingesperrt ist in so einem merkwürdigen Reich und auch belästigt wird und die Göttin hat sie da abgesetzt und lässt sie irgendwie auch hängen. Aber ja, sie hat eine eigene Sprache.
damals war es auch nicht leicht. So, okay. Nach der Iphigenie, wie gesagt, Premiere war ja schon, gibt es dann am 1.10. die nächste von Orestie, bei der unser zweiter Gast, der jetzt auch endlich ins Gespräch einsteigen darf, herzlich willkommen nochmal, Thor, Regie führt. Warum gerade jetzt bei euch die griechischen Tragödien? Da muss sich jemand was gedacht haben.
Für mich war es jetzt in der ganzen, erst in dem Lockdown und dann diesen sehr begrenzten öffentlichen Leben, stellte sich wirklich die Frage, wenn das, was das Theater existiert ja ohne Zuschauer überhaupt nicht. Das heißt, indem wir keine Zuschauer mehr zulassen, anders als die Mona Lisa ist auch nachts über ein Kunstwerk, obwohl sie keiner in dem Louvre fotografiert, aber eine Theaterinszenierung oder ein Theaterabend oder ein theatralischer Moment existiert ohne diese Betrachtung überhaupt nicht. Und diese Krise erstmal, nicht nur, dass das öffentliche Leben so eingedämmert ist, sondern dass tatsächlich, wofür man eigentlich sein Herzblut eigentlich also jetzt die Hälfte des Lebens mindestens, aber in meinem Fall als Theaterkind eigentlich das ganze Leben plötzlich einfach nicht mehr existiert. Und umso wichtiger ist das dann, dass wenn es wieder existiert, dann an einem Kern anzukommen und vielleicht nochmal gründlich fragen, wozu ist die Kunst? Warum macht man Theater? Was ist das gesellschaftlich? Was ist das in der, was ist das künstlerisch? Und was hat das mit gesellschaftlichen Prozessen zu tun? Und da hier so eine Dekonstruktion wie in Iphigenia, unsere ist ja auch eine Dekonstruktion, aber vielleicht eher von dem demokratischen Diskurs, der wir gerade ja sehr stark, wo man wirklich zurzeit echt schwere Fragen hat. Leben wir in einem postdemokratischen Welt oder sogar vielleicht einem prädemokratischen Welt, wo Ayurveda Veganer neben Neonazis an Straßen Berlin zusammenmarschieren. Da ist ja so eine Grenze erreicht, wo man nicht mehr weiß, wo gibt's die zentrale Narration, oder ist das vielleicht so, dass wenn die zentrale Narration nicht mehr gibt und das ist nur in eher kleineren Gruppen, die um den Platz kämpfen, dass wir da eigentlich in so einem wunderbaren prädemokratischen Zustand und das müssen wir ja aushalten, bis wir einen neuen Konsensus und vielleicht auch einen viel schöneren Konsensus, nicht so einen patriarchalen Konsensus oder sogar natürlich einen kolonialistischen Konsensus, sondern einen neuen Konsensus der Vielfältigkeit. Aber vielleicht ist der Weg dahin erstmal durch ganz vielen Hürden. Und das ist ja für uns in die Orestie ja wirklich das Thema.
Absolut. Und mehr über die Details der Dekonstruktion von der Orestie, Premiere am 1. Oktober, erfahren wir nach ein bisschen Musik. Für den Moment lieben Dank euch beiden. Ich bin schon sehr gespannt, wie das weitergeht mit uns. Zurück zu meinen Gästen. Bei mir sitzen von der Volksbühne Theresa Schergaut, Schauspielerin und war gerade in der Premiere von Iphigenie zu erleben. Ja, noch vor seiner nächsten Premiere ist mein zweiter Gast, Regisseur Thorleifur Örn Arnarson und Orestie. Wir haben schon eine Menge darüber erfahren. Wir haben uns, während Sie der Musik gelauscht haben, ein bisschen über Isländisch. Schwere Sprache oder nicht. Ich war nämlich voller Ehrfurcht, wie toll der Thor Deutsch spricht. Und das hat Theresa dazu verleitet, dass sie gesagt hat, da fällt mir was zu ein. Ich gebe mal ab an dich.
Ja, wir haben einen Anfangstext aus dem zweiten Teil von Iphigenie. Und wir dachten, ich sage den auf Deutsch und Thor übersetzt den auf Isländisch.
Okay.
Okay, jetzt kommt der Text. Ich bin eine kleine Cashew.
Ég er lítil falleg cashewhneta.
Ja, okay. Also wenn man es weiß, kann man über Umwege drauf kommen. Es ist so süß. Ich finde Isländisch so zauberhaft. Das ist wirklich, lustig ist allerdings, wenn man es liest und versucht selber auszusprechen. Aber hey, man wächst aber auch als Moderatorin an seinen Aufgaben.
Umgekehrt macht mir Deutsch so viel Spaß, weil Isländisch ist ja eher eine poetische Sprache. Und für mich kommt mir immer so vor wie so eine Lego-Sprache, weil du kannst immer mehr draufbauen und sobald so und dann gibt's am Ende ein, also im Island ist die Verb am Anfang, in Deutsch am Ende, das heißt, man kann ständig und dann weiß keiner, was dann kommt und dann kann man am Ende alles nochmal kippen und man baut das wie so ein Lego-Haus auf. Deswegen habe ich erst gemerkt bei Deutschen, und ich glaube, Deutschen merken das bei anderen nicht, dass manchmal liest der Deutsche was und dann irgendwann blickt er aus dem Augenwinkel der Verb und fängt nochmal an, weil die Betonung anders sein muss, ob es eine negative oder positive Ausdruck. Und ich glaube, das machen alle. Und dafür, so, aber für mich als Ausland, warum hören die immer so mittendrin auf beim Lesen?
Das ist schön. Das sind so Sachen über die eigene Sprache, die erfährt man immer nur, wenn man mit Menschen spricht, die sich die mühsam draufgeschafft haben. Trotzdem, du sprichst so sensationell Deutsch. So, wir müssen nochmal kommen. Ich habe es vorhin eingangs gesagt, du bist wirklich direkt aus den Proben. Und wenn wir hier das Mikrofon fallen lassen, muss es auch direkt zurückgehen für dich ins Theater. Da warten schon alle auf dich. Wie anders sind die Proben, abgesehen von dem, was Theresa schon erzählt hat, wenig Zuschauer, wenn denn welche dabei sind. Was ist für dich die Herausforderung bei den Corona-Auflagen, bei der Inszenierung von so einem Stück? Also vermutlich dürfen sich ja auch die Schauspieler auf der Bühne gar nicht so nahe kommen, wie es das Stück manchmal brauchen würde. Wie macht man das?
Ja, das Interessante ist, dass als ich dann ja zum Beispiel in der Premiere saß, sobald das Licht aus, spürt man das weniger aus dem Publikum, als ich tatsächlich befürchtet habe. Mhm. Ich glaube, das ist von der Bühne aus stärker als aus der Publikumsperspektive. Ich kann aber von unseren Proben, ich habe mir richtig große Sorgen gemacht vorher, weil mein Theater ist auch ein sehr energiegeladenes Theater, ist auch ein emotionales Theater. Und ich wusste überhaupt nicht, wie geht's, wenn Schauspieler müssen immer aufpassen, nicht zu nah zueinander zu kommen und dann ab laute Stimme 6 Meter und 1,5 Meter und dann jeden Freitag kommt 10-seitiges Dokument mit alles, was nicht geht. Und das war ja schon richtig deprimierend am Anfang, wo man dachte, so Kunst mit so vielen Regeln. Und bei uns war es so, wir haben uns relativ schnell entschlossen, das als Hindernisse, die man tatsächlich benutzen kann, so dass wir versuchen, das nicht zu verstecken, sondern wir stellen es aus. Und das ist ja nicht, ich muss meinen Impuls zurückhalten, sondern mein Impuls muss mit dieser Tatsache umgehen. Und weil ja die griechische Theater sehr viel über Definition, das war der Protagonist und der Chor, die Menschen haben Masken draufgesetzt und stellten da die gesellschaftlichen Diskursen. Und eigentlich kann man da halb so einen Hygienekonzept ist, der jeden Freitag kommt, tatsächlich so einen Gesellschaftsvertrag hinstellen und dann setzt man die Maske auf, wie im griechischen Theater, man grenzt sich ab, um dann Gesellschaftsthemen zu verhandeln. Und vor allem, wenn es ja um irgendwie die grundsätzliche demokratische Werte, da hat uns eigentlich diese Problematik tatsächlich bis jetzt zumindest echt einfach was gebracht.
Bei euch prallt Sachen prallen aufeinander. Wer prallt auf wen in deiner Inszenierung, um mal nicht vorwegzugreifen, sondern das von dir erklärt zu bekommen?
Naja, für mich waren zwei Sachen. Der eine ist, meine Mutter war im isländischen Parlament für den feministischen Partei. Das ist die erste Partei der Welt, die nur Frauen zum Wahl. Männer dürfen in die Partei sein, aber nur Frauen dürfen sich zum Wahl stellen. Und die waren ja drittgrößte.
Spitzenkonzept.
Hat auch echt gut funktioniert. Die wollten zum Beispiel einen grünen Fischflotte in 1980 durchsetzen. Und das hat mir, weil bei mir zu Hause würde, sie war Theater- und Opernregisseurin und sie hat tagsüber Parlament gemacht und abends Theater. Und dann bin ich Kind, der manchmal sie im Fernsehen im Parlament gesehen habe und dann direkt danach mit ihr auf die Probe war. Und deswegen Kunst und Politik waren für mich immer wie zwei Seiten derselbe Münze. Und diese feministische Blickweise ist so wunderbar in dem, das ist ja nicht ein Anti, das ist eine andere Definition von Machtstrukturen. Und das, wenn man mit Stücken zu tun haben, die tatsächlich aus dem Kanon kommen, macht das so, es bietet immer so was Frisches an, einfach diesen Brillen draufzusetzen, um genau diesen Kontrast, und vor allem in diesen Stücken, die ja so geladen mit Rezeption sind, echt einfach mit frischen Brillen drauf zu gucken. Und ich finde, da, man sieht ja, wie der schreiende Löwe des Patriarchats in Amerika oder in Ungarn, die junge Löwe in Österreich, dass das dieselbe Angst des Verlust diese alte Welt, und ich meine, die auch zu Recht, ich meine, die haben ja ganz viel zu verlieren, und da auch mit irgendwie mit Analytik und Kunst diesen Fragen irgendwie zu stellen und nicht aus der Moralperspektive, weil davon gibt's genug auf Twitter und überall, sondern aus der künstlerischen Dialektik, aus dem Prallen von einer Idee auf die andere, dieser angstfreie Raum, das die Kunst ja anbietet. Und ich meine, jetzt sagen die Veganer, ja, nein, ich stehe hier nur für mich, mir ist egal, ob hier Neonazis leben, neben mir laufen. Und dann fragt man sich, ja, wie soll man da protestieren? Aber in der Kunst kann man wirklich den einen Diskurs neben den anderen stellen. Und man muss nämlich nicht Position ziehen, sondern man kann die mit den klugen Zuschauerrechnenden das wirklich für sich auch nochmal begreift und vielleicht nochmal ein, wer weiß, katharsisches Moment ja dadurch erleben kann.
Ja, absolut. So, ich glaube, mehr müssen wir doch eigentlich nicht hier erörtern, um Sie zu ermutigen, sich das Ganze anzuschauen für die Orestie an der Volksbühne. Geht sowohl für die Premiere als auch die Folgetermine Anfang Oktober, möchte ich ausdrücklich sagen. Nur noch eventuelle Restkarten an der Abendkasse. Eigentlich sind die Termine ausverkauft, sowie auch die für die Iphigenie im Oktober.
Ja, aber man kann immer kommen, weil das Theater blockt auch immer viel für Kritiker oder andere Menschen noch.
Ja, und nur
man kann in der Abendkasse immer.
Ja, und nur diese Woche, ich meine, wir gingen von 130 auf 180 und dann kommt eine Gruppe und dann sind plötzlich noch 10 Karten frei. So, ich würde, wenn man Interesse hat, soll man unbedingt
vorbeischauen. Wir ermutigen Sie einfach. Versuchen Sie Ihr Glück. Und ansonsten gibt's noch ganz reguläre Karten zu kaufen für die Termine Ende Oktober. Machen Sie sich einfach schlau unter www.volksbühne-berlin.de. Und ich sage lieben Dank für euren Besuch. Es war ein sehr erhellendes Gespräch. Toi, 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 dass für euch die Arbeitsbedingungen so sind, dass ihr eurer Kunst Genüge tun könnt und dass so viele Menschen wie möglich das Ganze erleben können. Lieben, lieben Dank an Theresa Schergaut und Torleifur Örn Arnason. Danke euch.
Dankeschön.
Danke.